ARD. Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria, eure Host von Die Paartherapie. Wir haben nochmal eine etwas andere Folge für euch heute vorbereitet. Das mache ich natürlich wieder zusammen mit unserem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hallo erstmal.
Hallo Maria, ich freue mich sehr darauf, mal auch etwas anderes zu tun.
Ja, und was machen wir heute anders? Also wir bekommen natürlich von euch wahnsinnig viele Zuschriften von unseren Hörer, Hörerinnen, Bewertungen, Kommentare. Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben an paartherapie@ndr.de. Egal, ob ihr euch bewerben möchtet, ob ihr einfach mal so eine Frage habt, generell zum Podcast. Nochmal eine spezielle Frage an Erik. Also ihr könnt das wirklich jederzeit auch bei uns loswerden. Wir lesen das alles. Wir freuen uns da über alles, was von euch kommt. Und Erik, du hast ja auch verschiedene Kanäle, mit denen du auch in Kontakt trittst mit Leuten, die jetzt zum Beispiel den Podcast hören oder auch die TV-Doku gesehen haben. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen. Was kommt denn so? Was erreicht dich denn so an Kommentaren von den Hörer, Hörerinnen?
Also ich frage beispielsweise über die sozialen Medien schon häufig, was nehmt ihr daraus mit? Was nehmt ihr aus diesen Formaten? Was inspiriert euch? Und das ist etwas, was sehr, sehr ermutigend ist und motivierend und auch inspirierend für mich und für euch. Und ich hoffe auch für die Paare, die sich bewerben bei uns. Beispielsweise da kommt etwas wie, ich freue mich sehr. Die letzten Staffeln haben meinem Mann und mir viel Gesprächsstoff gegeben. Das bedeutet, dieser Mut, den die Paare haben, sich hier zu öffnen, mit solchen Themen in eine öffentliche Sitzung zu gehen, das motiviert ganz viele andere Menschen da draußen, Dinge zu verändern und neue Sachen auszuprobieren. Ganz lieben Dank an alle Paare, die das wagen, denn ihr bewegt eine Menge für die Menschen und Zuhörenden da draußen.
Kann ich mich absolut nur anschließen. Also ich finde das auch wirklich super und ich bewundere auch jedes einzelne Paar. Und ich habe zum Beispiel einen Kommentar mal rausgesucht von einer Pia, die geschrieben hat, perfekte Gesprächsanlässe für mich und meinen Partner. Vielen Dank dafür. Also dass auch zu Hause bei den Leuten dadurch einfach Gespräche losgehen, ohne dass sie jetzt direkt in die Paartherapie kommen. Jim schreibt, ich konnte mich in jeder Folge wiederfinden. Erlebe ich auch ganz oft bei den Paaren, die dann zu uns kommen. Also ja, das kommt mir alles so bekannt vor und genau deswegen kommen wir hierher, weil offenbar funktioniert das dann gut, mit dir einmal zusammen zu arbeiten.
Da sind auch manchmal offensichtlich ganz konkrete Dinge dabei, die dann Zuhörende ausprobieren. Ich habe hier einen Kommentar. Im Konflikt dreimal tief ein- und ausatmen, bevor ich antworte. Oder dann auch ein bisschen was Allgemeineres. Ich habe viel für meine Beziehung aus der Dynamik von einem dieser Paare gelernt. Ich freue mich total auf jede einzelne Folge.
Wir haben jetzt auch gar nicht vor, uns hier groß zu beweihräuchern, wie toll wir und ihr uns findet, was uns natürlich total freut, wenn ihr das alles mitnehmt. Nichtsdestotrotz kommen natürlich auch Fragen oder Kommentare, Bewertungen, die uns hinterfragen. Und das finden wir auch total super. Und auch da möchten wir mal ein bisschen was vorlesen. Wir haben hier zum Beispiel ein bisschen unbefriedigend. Ich bin Laie und vielleicht ist es einfach so, dass im Rahmen einer Paartherapie bei dem Einzelnen nicht wirklich in die Tiefe gegangen wird, sondern die Paardynamik im Vordergrund steht. Das Verhalten, mit dem man aneckt, in Anführungszeichen, hat ja einen Grund, der eigentlich aufgelöst werden müsste, damit es besser werden kann. Das scheint mir aber nicht das Ziel des Podcasts zu sein. Vielleicht können wir dazu nochmal was sagen, warum geht es eben um Paardynamik und gehen wir nicht so krass auf jeden einzelnen Partner, die Partnerin ein?
Also da ist erstmal was Grundsätzliches natürlich der Methode. Meine Methode ist hier eher wirklich die Dynamik zu betrachten und damit jedem Partner die Möglichkeit zu geben, individuelle, autonome Ziele zu entwickeln, um diese Paardynamik zu verbessern, selbst der bessere Partner zu werden. Ja, dazu würde gehören, auch in die Tiefe zu gehen und zu gucken, woher kommt diese Reaktion, die ich da gerade erlebe. Warum machen wir das häufig nicht so tief? Weil das Themen sind, die teilweise auch eher in die Einzeltherapie gehören und weil es häufig auch Auslöser sind, die, ja, sagen wir mal, nicht unbedingt öffentlichkeitsgeeignet sind. Beispielsweise, weil Personen aus früheren Beziehungen involviert waren, weil vielleicht Eltern involviert waren und die haben nicht unterschrieben, wir gehen mit unseren Themen an die Öffentlichkeit, aber die werden dann sonst mit reingezogen. Es gilt auch sozusagen, diese dritten Personen zu schützen, genauso wie es darum geht, auch die Paare selber, die einzelnen Partner zu schützen und nicht alles aufzudecken, aufzulegen, was die möglicherweise an schmerzhaften Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Denn ja, eine gewisse Wiedererkennbarkeit ist ja nun schon da.
Dazu kann ich auch noch mal ganz kurz einhaken. In diesem Podcast hört ihr irgendwas zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Da bekommt ihr so diesen Podcast von uns nachbearbeitet zu hören. Aber es ist natürlich auch so, du sitzt mit den Paaren 4-5 Stunden hier. Also ihr redet über ganz, ganz viele Themen und natürlich schafft es in Anführungszeichen nur ein Bruchteil dessen in unseren Podcast. Also das passiert auch, dass du in einer Sitzung mal eine Stunde nur mit einem Partner sprichst, weil da erstmal es darum geht, den abzuholen und den an die Stelle zu bringen, dass man überhaupt als Paar weiterarbeiten kann. Aber dass wir eben, wie du gerade schon beschrieben hast, uns da entscheiden, das bleibt in diesem geschützten Raum und das finden wir richtig und wichtig und das ist aber so ein bisschen die Erklärung für euch. Das findet auch statt, aber es findet dann halt nicht mehr in diesem öffentlichen Raum statt. Wir wollen euch hier in dieser Folge natürlich auch noch ein paar Fragen beantworten, die ihr direkt an Erik geschrieben habt. Aber wir haben zum Beispiel auch von Katharina eine E-Mail bekommen und die fragt uns zum Beispiel nach der Auswahl der Paare. Denn ihr ist aufgefallen, dass bei uns hauptsächlich monogame, heterosexuelle Paare im Podcast auftauchen und die fragt, ob das von uns bewusst so ausgewählt wurde.
Das wird von uns nicht bewusst so ausgewählt. Im Gegenteil, wir freuen uns über alternative Beziehungsmodelle. Wir freuen uns darüber, wenn Paare mit besonderen Herausforderungen auf uns zukommen. Gleichzeitig muss ich sagen, es sind einfach sehr, sehr viel mehr, ja, die heteronormativen Paare, die sich bei uns bewerben, mit einem sehr klassischen Beziehungsmodell. Und das trifft auf der anderen Seite natürlich auch auf, ja, die Mehrheit der Beziehungen, wie sie in Deutschland gelebt werden. Wir sind aber offen für andere Beziehungsmodelle und ich kann nur einladen, wenn ihr in einem anderen alternativen Beziehungsmodell lebt und ihr habt Themen und ihr findet, eine Paartherapie in diesem Setting wäre für euch gut und geeignet, bitte bewerbt euch.
Aber, das ist auch eine Frage einer Hörerin, gibt es denn andere Kriterien, die man erfüllen muss? Vielleicht auch gibt es medizinische Kriterien, Erik, wo du sagst, ja, es gibt definitiv auch Vorgeschichten, Biografien, die sich für den Podcast nicht eignen. Wo man sagt, da müssen wir leider sagen, da gilt es erstmal andere Schritte zu gehen, bevor es die Paartherapie ist.
Es gibt natürlich Diagnosen, die dazu führen zu sagen, das ist etwas, das gehört nicht in ein solches Setting. Das ist natürlich Thema in Paartherapien und das ist natürlich geeignet für eine Therapie, aber nicht unbedingt für eine, die dann in die Öffentlichkeit geht. Wir haben hier auch eine Verantwortung. Und ich sag mal, diagnostizierte psychische Probleme. Wir gucken uns schon genau an, ob wir einer Person auch zumuten können und sollten, mit so etwas an die Öffentlichkeit zu gehen.
Es ist auch noch so ein bisschen die Frage aufgekommen zur Entstehung überhaupt unseres Podcasts. Also wie läuft das Ganze so überhaupt ab, wenn man jetzt sich beworben hat bei euch als Paar? Kann ich vielleicht mal erzählen, also mit einem kleinen Team, was wir haben, sichten wir dann in der Regel eure Bewerbung und ich bin eigentlich immer die Person, die dann mit den Paaren in Kontakt tritt. Wir telefonieren dann schon mal, wir besprechen sozusagen mal die ganze Orga. Wie läuft das ab? Weil man auch wissen muss, die Paartherapie findet in Hamburg statt, also die Paare sind gezwungen, in Anführungszeichen, zu uns zu kommen. Also wir haben ja wirklich Paare aus ganz Deutschland, die diesen Weg sehr gerne auf sich nehmen. Es wird immer ein recht langer Tag dann. Also wenn wir sagen, wir starten hier um 8.30 Uhr, dann wird natürlich noch ein Foto gemacht für das Episodencover. Also da passiert noch ein bisschen was. Und dann ist es meistens so gegen 9, dass die Paare dann hier in einem Raum auf dich treffen beim NDR, den wir versucht haben aussehen zu lassen, nicht wie ein Radiostudio oder wie ein Podcaststudio, sondern eben wie ein Therapieraum. Da steht eine Couch drin mit einem Sessel, wir haben einen Teppich reingelegt, wir haben das wirklich alles so geschützt, dass niemand reinschauen oder hören kann. Das ist dann wirklich nur die Paare mit dir zusammen, Erik. Würdest du sagen, es gibt überhaupt einen Unterschied zu dem, was du hier an Therapie in dem Podcast machst und zu dem, wie die Sitzung bei dir in der Praxis aussehen würde?
Also es gibt schon einen kleinen Unterschied. der aber nicht bedeutet beispielsweise, dass ich mehr weiß über das Paar als hier beim Podcast. Also ich google auch in der Praxis nicht die Partner einzeln vorher. Ich gucke, was bringen die an diesem Tag mit und versuche, die kennenzulernen. Und ich möchte auch gar nicht zu viel vorher erfahren, weil sonst ein Bild in meinem Kopf entsteht, das ich erstmal vielleicht auch mühsam korrigieren muss. Deswegen gehe ich da möglichst unvoreingenommen rein. Die Werkzeuge, mit denen ich hier arbeite in unseren Sitzungen, das sind die gleichen, mit denen ich auch in meiner Paartherapiepraxis arbeite. Mhm. Vielleicht gucke ich manchmal ein bisschen darauf, okay, in dieser Staffel haben wir jetzt schon diese Übung so und so oft gemacht. Vielleicht versuche ich dann auch mal eine alternative Übung zu finden. Aber grundsätzlich orientiere ich mich daran weniger, sondern mir geht es darum, was ist das, was dieses Paar meiner Meinung nach benötigt, was es jetzt braucht, was diesem Paar weiterhilft. Und ich greife auf die gleichen Dinge zurück. Also da ändert sich nichts. Es ist eine Intensivsitzung, so wie ich die auch bei mir in der Praxis durchführe. Der Ablauf ist vergleichbar. Was ein Unterschied ist, ich arbeite mit den Paaren in der Praxis danach meistens noch weiter. Mhm. Das tue ich hier nicht. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir einfach auch sicherstellen wollen, dass nicht der Eindruck erweckt wird, ich fülle meine Praxis darüber, dass ich hier mit Paaren arbeite und die dann danach zu mir in lange Sitzungen einlade, weil das würde nicht passen und das wäre nicht korrekt.
Ja, und das, was natürlich der größte gemeinsame Faktor ist, ob das bei dir in der Praxis ist oder hier bei uns im Podcast, das Paar steht immer im Vordergrund. Also wir machen hier auch nichts im Podcast oder verlangen auch nichts im Podcast, wo wir sagen, oh, das würde jetzt aber besonders gut klingen oder das wäre jetzt eine besonders tolle Geschichte. Wir beeinflussen das wirklich gar nicht. Es geht darum, was ist für das Paar in dieser Sitzung das Beste.
Vielleicht da auch noch mal einen Satz dazu und das finde ich großartig und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Wir wiederholen auch nichts. Also wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann machen wir das jetzt nicht nochmal, um es dann für den Podcast irgendwie aufzubereiten. Kein Paar, kein Partner muss irgendwie einen Satz zweimal oder dreimal sagen, weil das klang nicht gut, sondern das ist der eine Satz, der gesagt wurde und ja, mit dem arbeiten wir dann auch.
Ja, da sind wir vor allem eigentlich immer sehr dankbar, wenn wir merken, die Paare haben innerhalb von Minuten vergessen, dass sie kleine Ansteckmikros tragen. Mehr ist es ja nicht. Sie haben ja nicht Riesenmikrofone vor den Gesichtern oder sonst irgendwas. Und das ist immer alles sehr schnell vergessen, eigentlich in dem Moment, in dem du den Raum betrittst und die natürlich Nervositätslevel auf einer ganz anderen Ebene haben, wenn es dann losgeht. Wir merken ja auch in den Bewerbungen, dass die Themen, die die Paare umtreiben, oft die gleichen sind. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, all die Fragen, die uns auch immer so geschickt werden, ich fasse mal ein paar zusammen. So, ich sag mal so die häufig gestellten Fragen an Paartherapeut Erik Hegmann, dass du vielleicht auch noch mal so ein paar kurze, knappe Antworten mitgeben kannst. Pass auf, ich lese dir mal was vor.
Ich finde ja schon deinen Wunsch, eine möglichst knappe Antwort zu geben, eine Herausforderung für mich, weil ich glaube, das wissen auch alle, ich neige dazu, Menschen in Starre zu reden, weil ich die Hoffnung habe, richtig verstanden zu werden und dann neige ich dazu, das einfach nochmal und nochmal zu erklären und sehr ausführlich zu werden. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Das ist wirklich meinem Bedürfnis geschuldet, verständlich zu sein oder verständlich zu machen, worum es mir geht.
So, dann gucken wir jetzt mal, wie es klappt. Also eine Frage, die wir hier geschickt bekommen haben. Ich glaube, etwas, das kennen viele, viele, viele von zu Hause. Mein Partner lässt alles rumliegen. Es macht mich wahnsinnig. Was kann ich tun?
Das ist so ein Klassiker. Mhm. Das ist wirklich ein Klassiker. Wer mich jetzt kennt und meine Arbeit kennt, weiß, dass mein Ziel natürlich ist, ein individuelles Ziel für sich selber zu erarbeiten. Das heißt, dieser Person würde ich mit Sicherheit irgendwo erstmal raten, zu gucken, warum nervt mich das? Was macht das mit mir? Was liegt dahinter? Beispielsweise fühle ich mich nicht gesehen, fühle ich mich nicht respektiert, fühle ich mich ausgenutzt tatsächlich? Übernehme ich eine Rolle, die ich nie übernehmen wollte, nämlich ich bin dein Aufräumer, deine Putzfrau? Mhm. All das liegt natürlich unter diesem Ärger und unter dieser Verärgerung und es lohnt sich, da einmal drauf zu gucken. Dennoch ist die Frage auch vollkommen legitim. Gibt es nichts, was ich tun kann, damit er das nicht mehr macht? Wie kann ich ihn ändern? Also ich glaube, man kann niemanden ändern, wenn der andere das Gefühl hat, ich muss mich für dich ändern, dann, wenn ich was verändern muss, ich mache das nicht so gerne. Wie geht es darum, dass ich etwas verändern will? Ich habe eine Erfahrung gemacht und die heißt, du bekommst, wofür du lobst. Das heißt, je mehr ich kritisiere, umso eher fördere ich eigentlich ein Protestverhalten oder eine temporäre Änderung aus Zwängen heraus, die aber nicht nachhaltig ist. Was besser funktioniert nach meiner Erfahrung, ist die positive Herangehensweise, also jemanden zu verdeutlichen, es geht mir wirklich sehr viel besser, wenn du das und das machst, aber es geht auch darum, manchmal Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, diese Rolle, die du mir zuweist, die nehme ich nicht an. Das ist dann vielleicht der zweite Aspekt nach dem Gucken, warum nervt mich das, auch zu der Erkenntnis zu kommen, das muss ich nicht mit mir machen lassen. Und dann gilt es, Grenzen zu setzen und diese auch durchzusetzen. Das heißt, Konsequenzen zu zeigen und bei denen zu bleiben.
Eine andere Frage lautet, wenn wir nach Hause kommen, läuft immer alles nach Schema F. Essen, auf die Couch, Serie gucken, schlafen. Wie schaffe ich es, dass meine Beziehung nicht einschläft?
All diese Sachen, Schema F, Routinen, die zahlen darauf ein, dass ich mich sicher und geborgen fühle. Gleichzeitig mache ich damit das, was ich erlebe, auch ein bisschen fade und langweilig. Was braucht es in Beziehungen? Es braucht auch diesen Spirit, ich will Abenteuer erleben mit dir. Ich möchte mit dir neue Erfahrungen machen. Und neue Erfahrungen bedeutet auch immer eine Herausforderung, weil ich muss mich auf etwas Neues einlassen. Ich weiß nicht, was da passiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, häufig bleiben wir auf dem Sofa sitzen, weil wir das Experiment, wir gehen in den Kletterpark, eigentlich dann doch nicht eingehen wollen. Das ist mir zu viel Aufwand. Da muss ich mich überwinden. Bringt das eigentlich was? Und ja, es braucht in Beziehungen auch diese Überwindung, etwas Neues zusammen zu erleben, um ja mich als Paar wieder neu zu definieren und zu erleben. Und das wiederum, das führt auch dazu, dass ich mich neu verlieben kann.
Mein Freund kann nicht "Ich liebe dich" sagen, war eine Zuschrift.
Das ist sehr schmerzhaft. Und da wäre sicherlich interessant herauszufinden, warum kann diese Person das nicht. Vielleicht ist es auch ein "Ich will das nicht" und das lässt sich auch nicht pauschal beantworten, denn diese Person hat dafür erstmal, davon gehe ich aus als unparteilicher Therapeut, gute Gründe, das nicht zu sagen. Warum gelingt es dieser Person dann nicht, dieses Bedürfnis der anderen Person trotzdem zu erfüllen? Dafür gibt es auch wiederum sehr viele Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht versuchen würde, ja gemeinsam zu vereinbaren, wir gehen öfter mal aus unserer Komfortzone heraus und wir wagen etwas. Was wäre, wenn ich wagen würde, "Ich liebe dich" zu sagen? Wovor habe ich Angst und was könnte passieren? Was könnte auch Positives passieren? Ich muss solche Experimente eingehen, glaube ich, um eine Beziehung lebendig zu halten und auch um mich als Partner zu entwickeln. Möchte ich der Partner, die Partnerin sein, die niemals "Ich liebe dich" sagt? Möchte ich der Partner, die Partnerin sein, die ein ganz wichtiges Bedürfnis meines Gegenübers, meines Lieblingsmenschen nicht erfüllt? Oder will ich vielleicht doch etwas lernen, ja, um über diese Hürde hinwegzukommen und zu sagen, ja, ich liebe dich. Und ich halte es aus, das zu sagen, obwohl alles in mir sagt, oh, bitte tu es nicht. Doch, ich sage es, ich wage es, ich liebe dich.
Bei der nächsten Frage bin ich auch ein bisschen gespannt, was der Begriff mit dir macht. Die lautet nämlich, wie erkenne ich eine toxische Beziehung?
Wer mich kennt, weiß, dass ich den Begriff toxische Beziehung nicht so wahnsinnig schätze. Das ist ein Begriff, der ein bisschen, ja, Trend geworden ist, der aufgegriffen wurde. Und was ist tatsächlich für mich toxisch? Toxisch ist etwas, was mir nicht gut tut. Und toxisch ist meistens etwas, was nicht von mir verursacht wird, sondern von der anderen Person. Wenn ich sage, ich lebe in einer toxischen Beziehung, dann gebe ich für mein Gefühl auch jemand anderem die Verantwortung. Und jetzt wird's spannend. Das kann auch richtig sein so. Aber dann würde ich hoffen, dass diese Person in der Lage ist oder lernt, in die Lage zu kommen, die Verantwortung für sich zu übernehmen, die Kontrolle wieder zu übernehmen und zu sagen, das mache ich so nicht weiter. Besonders wenn es um emotionale Abhängigkeiten geht, wird das schwierig sein. Dann kann ich nur ans Herz legen, zu sagen, Hilfe suchen, Unterstützung suchen, damit ich etwas verändern kann. Wenn mein Partner, meine Partnerin nichts verändert und es geht mir nicht gut damit, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als dass ich etwas verändern kann.
Da hakt auch die nächste Frage vielleicht so ein bisschen ein. Ab wann weiß ich, ob ich mich trennen soll?
Die Frage gehen oder bleiben ist eine sehr häufige Frage und die lässt sich nicht wirklich für jemand anderen beantworten. Auch da würde ich sagen, was brauchst du, um diese Frage für dich beantworten zu können? Ich habe da ein paar Hilfsmittel. Beispielsweise so eine Frage wie, tut mir mein Partner, meine Partnerin häufiger gut, als dass ich darunter leide? Ist meine Beziehung häufiger glücklich für mich und zufriedenstellend oder ist sie häufig für mich belastend und schmerzhaft? All solche Fragen können dazu führen, zu einer Entscheidung zu kommen. Es gibt auch andere Werkzeuge. Ich kann beispielsweise mir mal vorstellen, wie wäre eine tolle Beziehung? Ich gehe im Kopf durch. Wie sieht so ein toller Tag aus in einer glücklichen Beziehung für mich? Und ich male mir das richtig aus. Situation für Situation. Schreib mir das auf und dann kann ich mich fragen, was davon, was ich mir hier vorstelle, könnte ich in dieser Beziehung tatsächlich umsetzen? Was könnte mein Partner, meine Partnerin lernen, damit wir das gemeinsam umsetzen? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich kann nichts davon umsetzen oder zu wenig, dann komme ich einer Entscheidung höchstwahrscheinlich schon recht nahe.
Man kennt es auch, man hört es irgendwie ganz oft, vielleicht haben es auch einige selber erlebt oder sie kennen es in ihrem Umfeld, dass gerade Eltern nochmal mehr kämpfen um die Beziehung, natürlich der Kinder wegen. Aber macht es Sinn, Ehe retten für die Kinder oder zumindest den Versuch?
Nun, die Ehe retten zu wollen, ist immer ein Versuch wert. Für die Kinder ist ein Argument, das natürlich legitim ist und richtig ist. Ich möchte, dass meine Kinder in einer stabilen Beziehung aufwachsen. Wenn ich jedoch feststelle, diese Beziehung bekommen wir nicht mehr stabil, dann darf ich mir auch überlegen, ist das, was ich meinen Kindern vorlebe, tatsächlich die Botschaft, die ich ihnen mitgeben möchte? Denn wir lernen aus der Beziehungsdynamik, aus dem, was unsere Eltern uns vorleben, ja, wie wir eine Beziehung als richtig bewerten. Und möchte ich tatsächlich, dass meine Kinder das Gefühl haben, wir bleiben nur zusammen aus Zwängen? Das ist, glaube ich, nicht die Botschaft, die wir heute Kindern mitgeben wollen, damit die später glückliche, zufriedenstellende Beziehungen führen können.
Man hat ja oft Themen beim Partner, bei der Partnerin, wo man weiß, ja, das ist nicht ganz so leicht, dieses Thema anzusprechen. Man weiß vielleicht, das wird ein Streit, man weiß, der Partner wird das Thema nicht ganz so gut finden. Wie kann ich mich aber trotzdem überwinden, da dieses Gespräch trotzdem zu suchen, auch wenn ich weiß, oh, das wird echt nicht schön jetzt?
Ich habe da eine Frage, die ich auch gerne in der Paartherapie stelle. Wie viel Energie wendest du auf, dieses Gespräch zu vermeiden? Und wie viel Energie würdest du möglicherweise haben, nachdem du dieses Gespräch geführt hast? Das ist ein Abwägen. Und wir Menschen neigen einfach dazu, das nennt sich Komfortzone, in dieser Komfortzone zu bleiben, in der wir uns irgendwie arrangiert haben. Aus dem Grund nenne ich diese Zone auch lieber Anpassungszone. Ich habe mich angepasst, ich habe mich damit arrangiert. Aber ist es das wert? Und vielleicht darf ich da die Frage auch mitgeben, wenn sich nichts ändern würde, wie wäre das? Sich mal auszumalen, das bleibt so. Ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. will ich nicht vielleicht doch die Energie, die ich bräuchte, um diese 20 Jahre in meiner Anpassungszone auszuhalten, aufwenden und vielleicht auch verkürzen, indem ich das Thema anspreche. Und ja, die Furcht davor, dass ich dann erfahre, deine Antwort gefällt mir nicht. Die ist berechtigt. Aber in den meisten Fällen ahne ich die Antwort ja aus einem bestimmten Grund. Und ich versuche genau das zu vermeiden. Deswegen kann die Konfrontation schon auch sehr heilsam sein und eine Erkenntnis bringen. Möglicherweise auch die Erkenntnis, boah, ernsthaft, so siehst du das? Das passt nicht mit meinen Werten zusammen.
Ich habe noch eine Frage für dich. Was kann ich tun, wenn mein Sexleben langweilig geworden ist?
Das ist auch so eine von den Fragen. Dafür gibt es keine leichte Antwort. Wenn es die gäbe, das wäre natürlich großartig für uns alle. Aber das ist etwas sehr Individuelles. Ich könnte mal überprüfen, ist das meine Libido? Also habe ich grundsätzlich keine Lust mehr? Oder habe ich keine Lust mehr auf meine Partnerin, auf meinen Partner? Das macht schon mal einen großen Unterschied. Dann könnte ich mal mit meiner Partnerin, mit meinem Partner vielleicht auch drauf gucken, was ist das, weswegen ich Sex haben möchte? Und da muss ich erstmal herausfinden, was ist das eigentlich, was ich brauche? Ist das, was ich mit Sex verbinde, vor allem Leidenschaft, Lust? Ist es Verbindung? Ist es Kommunikation? Ist es Stressabbau? Wir alle haben da durchaus unsere Präferenzen und das hat auch ein bisschen was mit Tagesstimmung zu tun. Wie kann ich vielleicht herausfinden, was ich in diesem Moment brauche, abstimmen mit der anderen Person, was brauchst du? Und vielleicht können wir uns tatsächlich auf etwas einigen und eine erotische Begegnung erleben, die vielleicht nicht alles beinhaltet, aber zumindest einen dieser Aspekte und daraus ja wieder wachsen und feststellen, ja, das ist schon in Ordnung, was wir da tun.
Ganz, ganz viele Paare schreiben uns auch an, die in Patchwork-Familien leben. Also wo einer oder auch beide Partner Kinder mit in die Beziehung gebracht haben. Und da ist auch so dieses, was mache ich denn? Ich habe jemanden gefunden, den ich sehr, sehr liebe. Aber meine Kinder kommen leider mit meinem neuen Partner, meiner neuen Partnerin nicht zurecht. Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, da noch irgendwie zu verbinden, da etwas zu schaffen, dass diese Beziehung funktioniert?
Ich kann diesen Gedanken sehr, sehr gut verstehen. Der kollidiert allerdings mit meiner Erkenntnis, ich kann nur Ziele für mich selbst definieren. Das heißt, ich kann nicht Ziele für andere Personen, auch nicht in meiner Familie definieren. Ich kann nicht sagen, jetzt finde doch mal diese Person bitte toll. Ich kann auch nicht in einer Patchwork-Familie sagen, und diese Person soll sich gefälligst nicht mehr einmischen. Das sind Dinge, die ich nicht steuern kann. Ich würde in solchen Situationen Paaren immer raten, versuchen, wieder ein Team zu werden und auf diese Veränderung und diese Belastung oder Bedrohung von außen gemeinsam als Team zu agieren und nicht gegeneinander zu arbeiten, weil wir unterschiedliche Lösungswege dafür haben. Erstmal zusammenfinden, das ist das Problem, das ist der Konflikt. Wie können wir das gemeinsam lösen und weiterhin ein Team bleiben?
Erik, vielen Dank. Das war's bis hierher erstmal mit den Fragen, die ihr uns so geschickt habt. Da sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die uns bewertet haben, die Kommentare dagelassen haben, die uns E-Mails geschrieben haben mit ihren Fragen. Und natürlich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Paare, die das alles hier überhaupt erst möglich machen, die so mutig sind, zu uns kommen und ihre Geschichten hier erzählen. Und ich sage auch nochmal ganz lieben Dank an dich, Erik, weil ich ja natürlich hier als stille Zuhörerin jedes Mal auch einfach unfassbar viel von dir und von den Paaren lernen kann.
Ja, ganz lieben Dank dafür. Ich möchte das Lob vor allem natürlich an die Paare auch weitergeben, denn ohne die hätten wir hier keine Fälle, über die wir sprechen könnten. Und ich möchte natürlich mich auch bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen im Sender, die das ermöglichen und hier mitarbeiten, damit es diese Podcast-Folgen überhaupt geben kann.
Ja, und damit es das weitergibt, auch an der Stelle gerne nochmal der Aufruf. Habt ihr Fragen, Kommentare, Lob, Kritik oder eine Bewerbung, die ihr bei uns abgeben möchtet, das könnt ihr jederzeit gerne machen. Wir freuen uns da wirklich über alle Mails, die uns erreichen, gerne auch über paartherapie@ndr.de. Dankeschön. Wir hoffen, wir konnten in dieser Folge einige eurer Fragen beantworten. Eine entscheidende Frage ist natürlich noch nicht beantwortet. Wie ging es mit den Paaren aus Staffel 4 weiter? Wir haben uns natürlich wieder auf den Weg quer durchs Land gemacht, um alle noch einmal zu besuchen.
Nach der Sitzung mit Erik ging es erstmal steil nach unten. 2-3 Tage später habe ich dann auch zu ihm gesagt, dass er gehen muss.
Also wir sind viel, viel enger zusammengewachsen. Wir wollen zusammenziehen jetzt auch. Das ist sozusagen jetzt halt auch noch. Das ist jetzt quasi aktuell das nächste große Sache.
Nach der Therapie ist Marc ja positiv rausgegangen und ich total negativ. Oh, ich weiß, absolut unzufrieden war mit mir selber und ich das Gefühl hatte, wir haben minimal an der Oberfläche gekratzt.
Das ganze Update der Paare und wie es ihnen nach der Unterstützung durch Erik und der Sitzung geht, hört ihr in der nächsten Folge. Noch ein ernstes Thema. Es gibt Ereignisse im Leben, die keiner von uns beeinflussen kann. Und trotzdem treffen sie uns mit voller Wucht. Egal ob Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen oder eine andere unerwartete Begegnung. In Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, lernt ihr Menschen kennen, deren Leben sich von jetzt auf gleich verändert hat. Ihr erlebt, wie zerbrechlich das Leben ist, aber auch, wie stark Menschen werden können, wenn sie es wieder neu aufbauen. Schicksal findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr die Paartherapie gehört habt, ein Podcast von NDR2. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Katrin Lindemann und Nele Pasch hatten die Idee zu diesem Format. Formatentwicklung hat Kira Drössler übernommen. Sound und Musik, Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist. Um die Distribution kümmern sich Nina Wietholz und Julia Herzka. Die Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Staffeln gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch die Paartherapie gefällt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da und abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine neue Staffel. Und Richtung Herbst-Winter kommt auch eine neue Staffel der Paartherapie als TV-Doku mit neuen, spannenden Paaren und Themen in der ARD-Mediathek. Die ersten beiden Staffeln findet ihr dort jetzt schon. Und ihr könnt euch für den Podcast natürlich auch als Paar bewerben unter paartherapie@ndr.de.